Zuerst mal möchte ich euch ein frohes neues Jahr wünschen. Ich habe mich nicht verspätet. Gestern und heute wird in Südostasien das neue Jahr gefeiert. Zumindest in Teilen von Südostasien. Aber darum geht es heute nicht. Es geht heute um Jesaja, haben wir eben schon gehört. Es ist etwas über 2 Jahre her, da bekam ich einen Brief und da hat mir jemand etwas über Jesaja 40 geschrieben. Und ich habe daraufhin das Kapitel mal so am Stück gelesen und bin bei den Versen 12 bis 14 hängen geblieben. Das ist die Stelle, wo es um diese unfassbare Größe Gottes geht. Wo es darum geht, wer könnte Gott etwas vorschreiben? Wer könnte Gott Ratschläge geben? Wer könnte Gott seine Weisheit beigebracht haben? Und damit steht natürlich automatisch die Frage im Raum, wer bin ich, dass ich es wagen könnte, Gottes Pläne anzuzweifeln? Dass ich es wagen könnte, Gott zu sagen, was gut oder schlecht für mich ist? Und gleichzeitig in der Zeit, als ich über diesen Text nachdachte, kam die Aussage des Arztes, dass ich ganz schnell eine neue Herzklappe brauche. Er meinte, wenn das nicht ganz schnell geht, dann passiert da gar nichts mehr. Und meine Reaktion war, Jesus, das kann nicht dein Ernst sein, das passt jetzt gar nicht in meinen Terminkalender. Und dann schoss mir wieder dieser Vers aus Jesaja durch den Kopf. Wie kann ich mich erdreisten, Gott zu sagen, was jetzt richtig ist? Und es gab dann ein paar Komplikationen. Aus den geplanten 2 Wochen wurden 6 Monate. Und so hatte ich ganz viel Zeit im Krankenhaus über diesen Text nachzudenken. Denn dieser Text, der passt so richtig wie die Faust aufs Auge. In diesem Kapitel geht es darum, dass Gott Hilfe versprochen hat, aber dass Israel die Hilfe nicht sieht. Wo ist sie? Wo ist Gottes Versprechen? Und jetzt so 2 Jahre im Nachhinein habe ich nochmal da zurückgeschaut. Im Nachhinein sieht man manches ja viel klarer. Und wir wollen uns jetzt gemeinsam diesen Text anschauen. Dabei muss ich vorweg sagen, dieses Kapitel, das ist so umfangreich, das beinhaltet so viel. Damit müsste man eigentlich eine ganze Bibelwoche füllen. Das kann man nicht in eine Predigt packen und wir können heute nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Und trotzdem muss man das ganze Kapitel sehen, um den Zusammenhang zu sehen. Man kann nicht einfach nur einen Vers rausreißen, dann fehlt der Zusammenhang. Und deswegen möchte ich dieses Kapitel in Sinnabschnitte zusammenfassen und die Kernaussagen rausgreifen. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei, dann dürft ihr jetzt Jesaja 40 aufschlagen. Hier auf der Leinwand sehen wir immer den Vers, über den ich gerade rede. Und in eurer stillen Zeit dürft ihr euch dann nochmal mit dem Text vertiefen und so das Ganze, diese Fülle, die man jetzt so gar nicht ansprechen kann, ergründen. Die Situation des Volkes, wir haben es eben schon gehört, die Besatzermacht der Babylonier unterdrückte das Volk und das Volk sehnte sich danach, die loszuwerden. Gott hat versprochen zu helfen und es passiert nichts. Ist er doch nicht mächtig genug dafür? Kann er nicht helfen? Will er nicht helfen? Was ist da los? Warum tut Gott nichts? Ist er vielleicht doch nicht so mächtig, wie die Israeliten geglaubt haben? Wo bleibt diese Hilfe? Und um diese Fragen dreht sich jetzt dieser Text, wo Jesaja versucht zu erklären, wie es wirklich ist. Gott hat seinem Volk Hilfe versprochen. Da heißt es in Vers 1, tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Sprecht den Leuten aus Jerusalem Mut zu, sagt zu ihnen, eure Gefangenschaft ist zu Ende. Das wird dann noch etwas vertieft und gipfelt in der Bestätigung in Vers 5, der Herr selber hat es zugesagt. Und trotzdem sind die Babylonier noch da. Und das wirft die Frage auf, will Gott denn wirklich helfen? Hat er das Volk nicht verstoßen? Haben die ihn nicht so sehr provoziert? Haben die nicht so viele rote Linien überschritten, dass Gott einen Schlussstrich zieht? Und die Antwort lautet unmissverständlich: Nein. Nein, Gott ist treu. Er steht zu seinen Versprechen, die er schon zur Zeit am Sinai Mose gemacht hat. Und dieses Kapitel hat in der Wortwahl ganz viele Anspielungen auf den Bundesschluss vom Sinai. Und Gott lässt ausrichten, er führt sein Volk wie ein guter Hirte, der die Lämmer auf seinen Arm nimmt und an seiner Brust trägt und der die Mutterschafe behutsam leitet. Auf diese ersten Verse möchte ich jetzt aus Zeitgründen nicht weiter eingehen, sonst sitzen wir noch heute Abend hier. Die Antwort Gottes ist eindeutig. Er hält sein Versprechen, er will helfen. Und zu sehen ist trotzdem nichts. Und da kommt dann die nächste Frage: Kann er denn überhaupt helfen? Es ist ja eine Sache zu sagen, dass ich etwas will, aber ob ich in der Lage bin, es umzusetzen, ist dann ein ganz anderes Paar Schuhe. Jahrelang haben die Assyrer Israel unterdrückt und jetzt sind die Babylonier da. Wo ist das Eingreifen Gottes? Ist Jahwe nicht vielleicht doch so ein Götze, wie ihn die umliegenden Völker haben? Den hat man eine gewisse Macht, eine gewisse Kompetenz zugeschrieben, aber die kamen auch ganz schnell an ihre Grenzen. Zwar stärker als der Gott der Assyrer, die hat er schließlich vertrieben, aber machtlos gegen den Gott der Babylonier? Und die Antwort, die Jesaja gibt, ist wieder: Nein, nein, der Gott Israels ist einzigartig. Er ist unbeschreiblich, unvergleichlich und vor allem, er ist allmächtig. Und das belegt Jesaja jetzt anhand von verschiedenen Beispielen. Und den ersten Aspekt, den er dabei anspricht, ist Gott stärker als die Naturgewalten? Und wenn es gleich so ein bisschen aussieht, als ob die Verse durcheinander geraten, das liegt daran, Jesaja argumentiert die ganze Argumentation zweimal anhand von verschiedenen Beispielen. Und deswegen springen die Verse zu einem Thema so ein bisschen hin und her, nicht daran stören. Ist Gott stärker als die Naturgewalten? Wenn wir das mal auf einen kleinen Nenner runterbrechen, dann ist das doch ganz oft unsere Frage. Warum sind da die Probleme? In meinem Fall waren es die Schmerzen und die Krankheit. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Kriegt Gott das Herzleiden, den Krebs, was immer für ein Problem du hast, in den Griff oder kriegt er es nicht? Und Jesajas Antwort lautet: Gott kämpft doch gar nicht gegen Naturgewalten. Er ist doch der Schöpfer der Natur. Er ist doch viel größer. Die Natur muss ihm doch gehorchen. Wer kann mit der hohlen Hand das Wasser des Meeres abmessen? Mit der Spanne seiner Hand den Umfang des Himmels bestimmen? Wer kann den Staub, der die Erde bedeckt, in Eimer abfüllen oder die Berge und Hügel auf der Waage abwiegen? Und wer kann die Gedanken des Herrn abmessen? Wer wird von ihm in seine Pläne eingeweiht? Braucht der Schöpfer der Welt jemanden, der ihm Ratschläge gibt und ihm auf die Sprünge hilft, der ihn über Recht und Gerechtigkeit belehrt und ihm den richtigen Weg zeigt? Mit dieser Liste von rhetorischen Fragen macht Jesaja deutlich: Gott ist so unendlich viel größer, als wir es uns vorstellen können. Er ist einzigartig, niemand ist mit ihm vergleichbar. Das Wasser des Meeres in einer Hand abfüllen, damit ist nicht gemeint, dass Gott ein Riese ist, der so ganz große Hände hat, so groß wie ein Ozean, sondern es geht hier darum, diesen Superlativ zum Ausdruck zu bringen. Ich kann ja noch nicht mal das bisschen Wasser, was hier, nein, ich mache es jetzt besser nicht, in diesem Tässchen ist, in meine Hand kriegen. Und Gott ist so großartig, dass die Ozeane für ihn eine Kleinigkeit sind. Und die Konsequenz: braucht der Schöpfer und Herrscher der Welt jemand, der ihm Ratschläge gibt? Ich erinnere mich, als ich damals vor 2 Jahren in der Klinik lag, da gab es eine Zeit, wo die Blutwerte immer schlechter wurden. Irgendwann kam der Arzt und sagte: Wir haben jetzt alles ausprobiert. Ich weiß nicht, was noch helfen könnte. Daraufhin habe ich ein paar Freunde angerufen und habe gesagt, könnt ihr beten? Ein paar Tage später kam die nächste Blutuntersuchung und der Arzt fing wieder an, ich weiß nicht, aber der Satz ging anders weiter. Ich weiß nicht, was passiert ist. Monatelang haben die Medikamente nicht angeschlagen und jetzt plötzlich, innerhalb von einer halben Woche, waren die Blutwerte da, wo sie sein sollten. Nun, ich wusste, was passiert war. Da waren Leute, die haben gebetet. Gott kann eingreifen. Er hat unseren Körper, er hat die Medizin, er hat die Naturgewalten im Griff. Er braucht die Medikamente nicht, um was zu verändern. Aber die Blutwerte, die waren ja nicht mein eigentliches Problem, die waren ja eine Nebenerscheinung. Ich habe erlebt, dass Gott eingreifen kann, aber wenn Gott eingreifen kann, warum macht er mich nicht einfach gesund? Und die zweite Frage, auf die der Text dann eingeht, ist Gott stärker als die Mächtigen dieser Welt? Erst hatte die Schreckensherrschaft der Assyrer dem Volk zu schaffen gemacht und jetzt war da die Übermacht der Babylonier. Ist Gott mächtiger als diese Kriegsherren? Warum hilft er nicht? Warum vertreibt er sie nicht? Und heute denken wir mal an die Geschwister, die in Ländern leben, wo die Christen verfolgt werden. Die werden von den Mächtigen ihres Landes unterdrückt und gefoltert und gequält. Und Gott, scheinbar unternimmt er nichts. Will er nicht helfen oder kann er nicht helfen? Und wie sieht das bei dir aus? Wer sind die Mächte, die dich quälen, die dich unterdrücken? Und Jesajas Antwort lautet: Alle Völker sind vor ihm wie ein Nichts. Trotz ihrer Macht zählen sie nicht für ihn. Wörtlich übersetzt müsste das heißen, sie sind weniger als gar nichts. Und Jesaja sagt, kein Mensch, nicht einmal die gewaltbereiten Assyrer, nicht die übermächtigen Babylonier, könnten sich Gott in den Weg stellen. Sie sind alle nicht mehr wert, heißt es in den nächsten Versen, als ein Wassertropfen, der außen am Eimer runterläuft, statt den Eimer zu füllen. Sie sind wie ein Körnchen Staub. Weg sind sie. Bitte nicht falsch verstehen. Mit diesem, sie sind nichts wert, ist nicht gemeint, dass die Menschen wertlos wären. Sie sind so wertvoll, dass Jesus für sie ans Kreuz gegangen ist. Hier ist gemeint, sie sind kein Problem für Gott. Sie sind gegen die Größe Gottes nicht beachtenswert. Gott spielt in einer ganz anderen Liga. Und dann enden diese beiden Beispiele damit, dass Gott selber uns auffordert, einmal Resümee zu ziehen. Da heißt es in Vers 25, mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Wer kann es mit mir aufnehmen, fragt der heilige Gott. Und die logische Konsequenz ist, wenn Gott mit nichts auf dieser Erde zu vergleichen ist, dann gibt es auch nichts, womit man ihn darstellen, ihn symbolisieren, ihn veranschaulichen könnte. Alles, was wir kreieren, um Gott zu veranschaulichen, wäre ja Teil der Kreation, Teil der Schöpfung. Und dabei haben wir eben gesehen, Gott ist nicht Teil der Schöpfung, Gott ist der Schöpfer. Gott steht über den Dingen. Er ist derjenige, der alles geschaffen hat. Und diese Versuche der Menschen, Gott zu veranschaulichen, ihn darstellbar zu machen, die bringen uns zum Höhepunkt dieser Argumentation. Ist Gott stärker als die anderen Götter? Im damaligen religiösen Verständnis, zumindest der umliegenden Völker, in Israel sollte es ja anders sein, aber gut, lassen wir das Thema. In der Region damals hatte man das Verständnis, Götter, denen ist so ein Machtterritorium zugeordnet. Die haben entweder Völker, wo sie Macht haben, oder Gebiete, wo sie Macht haben, aber die sind begrenzt. Die sind nicht Gott über die ganze Welt. Und der Gott Israels hatte den Anspruch, der Schöpfer, der Herrscher über die ganze Welt zu sein. Aber versuchen wir mal, uns in das Denken der Menschen damals hineinzuversetzen. Gegen den Gott der Assyrer hatte Jahwe ja scheinbar ziemlich Probleme. Das hat ja ziemlich lange gedauert, bis er den vertrieben hat. Und jetzt sind die Babylonier da und Gott schafft es gar nicht mehr, die loszuwerden. Ist Ishtar, die Kriegsgöttin der Babylonier, vielleicht stärker als Jahwe? Und die Antwort, die Jesaja darauf gibt, ist: Diese Götter, das sind geschnitzte Holzfiguren mit Gold überzogen. Wenn die nur von Menschen geschnitzt sind, dann können die ja noch weniger als die Menschen. Sie können ja nicht mal auf eigenen Beinen stehen. Sie müssen am Fundament festgeschraubt werden, damit sie nicht umkippen, wenn ein Windstoß kommt. Was für lächerliche Gestalten. Und diese Figuren, heißt es im Text, nimmt Gott gar nicht ernst. Kürzlich habe ich Freunde in einem animistisch geprägten Land besucht und die Leute dort haben Angst, Christ zu werden, weil wenn sie Christ werden, würden sie die Ahnengeister erzürnen. Dann opfern sie ja nicht mehr für die Geister, wenn sie Jesus anbeten. Und wer soll sie dann vor den Geistern beschützen? Und bitte lacht da nicht drüber. Der Teufel ist real und auch diese Mächte der Geisterbeschwörer, die sind da. Da passieren Dinge, die wir nicht erklären können. Aber da war eine Familie, die hat es gewagt, Jesus nachzufolgen. Und Jesus hat sie nicht nur bewahrt vor Unglück und vor den Flüchen der anderen Menschen, sondern er hat auch ihr Leben verändert und hat das so deutlich verändert, dass die Menschen in ihrer Nachbarschaft das gesehen haben. Das war nicht zu übersehen. Und dann haben die Animisten aus dem Dorf diesen Mann zum Bürgermeister gewählt, weil sie gesehen haben, da passiert etwas. Jesus ist mächtiger. Er kann nicht nur vom Zorn der bösen Geister befreien, beschützen, er kann unser Leben verändern. Und so gipfelt die Antwort, die Jesaja hier gibt, ob Gott helfen kann: Seht doch nur in die Höhe. Wer hat die Sterne da oben geschaffen? Er lässt sie alle aufmarschieren, das ganze unermessliche Heer. Jeden Stern ruft er einzeln mit Namen und keiner bleibt fern, wenn er, der Mächtige und Gewaltige, sie ruft. Unser Gott ist der Größte, der Herrlichste, der Einzige, der wirklich allmächtig ist. Und dieser Gott hat Hilfe zugesagt. Wer, wenn nicht er, ist in der Lage zu helfen? Aber wo bleibt die Macht? Wo bleibt die Hilfe? Warum sehen wir sie nicht in unserem Leben? Warum hat Israel nicht gesehen, dass die Babylonier abziehen? Und das bringt uns zum eigentlichen Kern des Kapitels. Gott will helfen. Moment, da. Gott will helfen, er kann helfen, aber warum sehen wir nicht, dass er hilft? Das Volk hat geschrien in Vers 27, der Herr kümmert sich nicht um uns, unser Gott lässt zu, dass uns Unrecht passiert. Und Jesajas Antwort lautet, doch, er kümmert sich, aber er macht es anders, als ihr es erwartet. Im nächsten Vers sagt Jesaja, habt ihr es denn nicht gehört? Habt ihr nicht begriffen? Der Herr ist Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seine Macht reicht über die ganze Erde. Er hat sie geschaffen, er wird nicht müde. Seine Kraft lässt nicht nach, seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. In diesem Vers haben wir die ganzen Aspekte, die ich eben angesprochen habe, zusammengefasst. Habt ihr es nicht begriffen? Nein, da wo wir Hilfe erwartet haben, sehen wir sie nicht. Hier heißt es, er ist Gott, er ist allmächtig, er ist zeitlich unbegrenzt. Er hat die Macht über die ganze Erde. Er ist in der Lage zu helfen und er wird nicht müde. Das, was er vor langer Zeit schon am Sinai zugesagt hat, das gilt unverändert. Aber seine Weisheit ist unerschöpflich. Er hat den Überblick. Er sieht das, was wir wirklich brauchen. Wir sehen doch nur das, was wir gerne hätten. Aber er weiß, was wirklich gut für uns ist. Gott spielt in einer ganz anderen Liga als wir. Er steht über den Dingen. Jesaja fragt hier, habt ihr das nicht gehört? Habt ihr es nicht begriffen? Doch, gehört haben wir das alle schon mal. Die meisten von uns schon in der Sonntagsschule. Aber begriffen haben wir es nicht. Das ist zu groß für unseren Verstand. Gott passt nicht in unseren Verstand. Und so schreibt Jesaja ein paar Kapitel weiter, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege oder meine Methoden sind nicht eure Methoden, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Gott nimmt sich die Freiheit heraus, anders zu helfen, als wir es erwarten und oftmals auch anders, als wir es uns wünschen. Als ich damals im Krankenhaus lag, ich hätte mir gewünscht, dass die Schmerzen aufhören. Mein Brustkorb ist nicht wieder zugewachsen und bei jeder Bewegung hatte ich tierische Schmerzen. Und wenn Gott schon nicht einfach mich so nebenbei gesund macht, dann kann er doch wenigstens die Schmerzen wegnehmen. Aber das hat er nicht. Stattdessen hat er mir Leute zur Seite gestellt, die mich ermutigt haben, die mir die Augen dafür geöffnet haben, was Gott alles in meinem Leben getan hat, wofür ich dankbar sein kann. Die mir die Augen dafür geöffnet haben, dass da so viele Beweise der Macht Gottes in meinem Leben sind. Und trotzdem waren die Schmerzen da und ich habe nicht alles verstanden, was Gott gemacht hat. Gott weiß, was er tut, auch dann, wenn ich ihn nicht verstehe. Wer bin ich, dass ich mich erdreisten könnte, Gott zu sagen, was gut für mich ist? Erinnert ihr euch noch an den Vers 14? Braucht der Schöpfer der Welt jemand, der ihm Ratschläge gibt? Hier geht es nicht um die Frage, ob Gott eingreifen will oder ob Gott eingreifen kann. Es geht darum, ob wir verstehen, was er tut. Oder ob wir so auf unsere Vorstellungen fixiert sind, dass wir mit Scheuklappen durch die Gegend laufen und gar nicht sehen all die Wunder, die Gott in unserem Leben tut. Gott nimmt sich das Recht heraus, anders zu helfen, als wir es erwarten. Und oftmals auch anders, als wir es uns wünschen. Der Vergleich hinkt. Und trotzdem möchte ich ihn gebrauchen, weil er vielleicht veranschaulicht, um was es hier geht. Ein paar Kapitel weiter schreibt Jesaja, Gott will uns trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und nehmen wir mal die Mutter als Beispiel, als Veranschaulichung. Was macht eine Mutter, wenn ihr Kind in einem reißenden Fluss baden will? Sie verbietet es ihm. Jetzt könnte man sagen, so eine Willkür. Die gönnt dem Kind den Badespaß nicht. Oder man kann sagen, so eine liebevolle Mutter, die nimmt das Gemaule und Geschimpfe des Kindes in Kauf, weil sie weiß, wie gefährlich der Fluss ist. Gott handelt oft anders, als wir es gerne hätten, aber er tut es aus reiner Liebe. Auch dann, wenn wir wie das Kind am Fluss nicht verstehen, warum er uns das nicht gibt, was wir gerne hätten. Entschuldigung. In unserem Jesaja-Kapitel würde Israel gerne sehen, dass Gott die Babylonier vertreibt. Tut er aber nicht, obwohl er Hilfe versprochen hat. Wir im Nachhinein, wo wir die anderen Bücher der Bibel kennen, wissen, warum er das nicht gemacht hat. Aber das Volk damals hat das mit Sicherheit nicht gesehen. Ein Buch weiter, Jeremia, da ist ganz oft die Rede davon, dass Gott selber es war, der die Babylonier geschickt hat. Und das hat er gemacht, er wollte das Volk wachrütteln, er wollte es zur Umkehr bewegen. Er hat das Volk bewusst durch eine Durststrecke gehen lassen, damit es sich auf Gott zurückbesinnt. Weil Gott sein Volk liebte, hat er ihm Probleme zugemutet. Und die versprochene Hilfe? Ab Vers 29 lesen wir dann, dass Gott dem Volk übernatürliche Kraft zum Durchhalten gegeben hat. Er gibt den Müden Kraft und den Schwachen macht er stark. Normalerweise, selbst junge Leute werden kraftlos und die Stärksten erlahmen. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und brechen nicht zusammen. Dabei hat das Volk doch um Befreiung gebeten. Und Gott erdreistet sich, ihnen stattdessen Kraft zum Durchhalten zu geben. Er hilft anders, als wir es erwarten. Warum sein Handeln für uns gut ist, das sehen wir meistens erst Jahre später im Nachhinein. Bitte nicht falsch verstehen. Der Umgang mit dem Thema Leid und mit Problemen ist ein schwieriges Thema, weil es so individuell ist. Wir dürfen hier auf keinen Fall pauschalieren oder sagen, das ist richtig, das funktioniert immer. Gott handelt nicht nach einem Prinzip, nicht nach Schema F, sondern er ist wie ein liebevoller Vater, der jedes seiner Kinder individuell sieht und der unsere Bedürfnisse kennt und auf jeden von uns individuell eingeht. Und deshalb beantwortet er unsere Gebete so unterschiedlich. Da gibt es Leute und Situationen, wo Gott wirklich das Problem beseitigt, wo ein Wunder passiert und jemand, der todkrank war, ist plötzlich gesund. Und ich habe schon oft erlebt, dass Gott Wunder in meinem Leben getan hat, dass Gott Gebete erhört hat und einfach die Situation geändert hat. Und da gibt es andere, die das nicht erleben und die erleben, dass Gott ihnen Kraft gibt, dass Gott ihnen hilft durchzuhalten, dass Gott sie durch die Situation etwas lehrt oder was immer. Es ist so individuell, so verschieden. Wir können hier nicht pauschalieren und sagen, was richtig ist. Unser himmlischer Vater in seiner Größe, er sieht dich und mich ganz individuell als sein Kind und er geht auf unsere Bedürfnisse ein. Aber lass uns nochmal zum Volk zurückschauen und versuchen zu verstehen, warum kann das denn tatsächlich gut sein, wenn Gott Probleme schickt? Weil das passt ja nicht so ganz in unsere Wünsche, in unsere Vorstellungen. Paulus schreibt von einem solchen Aspekt, wo Probleme etwas Positives sind. Und bitte, es ist ein Aspekt, das ist nicht pauschal die Lösung für jeden von uns. Paulus schreibt, wir freuen uns auch über unsere Nöte, die wir jetzt durchmachen, weil wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Das ist ähnlich wie beim Sport. Da gibt es sowas wie Muskeltraining. Aber ohne Muskelkater kein Muskelaufbau. Das nur als Erklärung, ein Ansatz, ein Denkansatz. Es kann tatsächlich gut sein, Probleme zu haben. Ich möchte euch Mut machen, eurem himmlischen Vater zu vertrauen, ihm diesen Vertrauensvorschuss zu geben und zu sagen, dass er die Regie übernehmen darf. Es ihm zu überlassen, was gut und was schlecht für uns ist. Selbst da, wo es für mich so unlogisch und so unbequem erscheint. Unser Gott will helfen, unser Gott kann helfen. Aber er lässt sich nicht reinreden, wie er eingreift. Fest steht, ganz vom Anfang der Vers, er führt sein Volk wie ein guter Hirte, der die Lämmer auf seinen Arm nimmt und an seiner Brust trägt und der die Mutterschafe behutsam leitet.